Gewinnst du mehr Strom, als du kannst gebrauchen? Kannst diesen Überschuss du auch verkaufen? Dann können auch andere davon profitieren, dass du eine Solaranlage bei dir hast installieren. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. An so sonnigen Tagen wie derzeit könnt ihr mit einer PV-Anlage einiges an Strom gewinnen. Mehr, als ihr möglicherweise im Haus direkt nutzen könnt. Es entsteht also ein Überschuss. Mit einem Speicher könnt ihr den auffangen und euch für später, also zum Beispiel die Nacht, aufheben und eben dann verbrauchen. Ohne Speicher gelangt der nicht genutzte Solarstrom direkt ins öffentliche Stromnetz. Im Gegenzug erhaltet ihr dafür dann aber die sogenannte Einspeisevergütung. Die sinkt allerdings immer weiter ab. Schauen wir uns daher heute mal an, wann es sich lohnen kann, den Strom anderweitig zu verkaufen. Also ob Direktvermarktung oder Mieterstrom lukrative Alternativen wären. Seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, im Jahr 2000 gibt es die Einspeisevergütung. In den Anfangsjahren stellte sie einen echten Anreiz dar, sich eine PV-Anlage zuzulegen. Denn damals lag sie bei knapp 50 Cent je Kilowattstunde. Seitdem ist die Einspeisevergütung jedoch stetig gesunken. Denn Solaranlagen sind in den letzten Jahren immer billiger geworden. Die Kosten für den Kauf amortisieren sich also inzwischen auch so schon lange vor dem Ende ihrer Laufzeit. Die ja, wie ihr sicherlich noch aus unserer Lohnen sich Solaranlagen-Folge wisst, bis zu 40 Jahre betragen kann. Die Einspeisevergütung erhaltet ihr 20 Jahre lang. Und zwar immer zu einem festen Betrag, über dessen Höhe entscheidet der Monat der Inbetriebnahme. Wenn ihr also noch jetzt im Juli 2024 eine Solaranlage in Betrieb nehmt, bekommt ihr bis Ende 2044 für jede Kilowattstunde eingespeisten Strom 8,11 Cent. Also wenn eure Anlage maximal 10 Kilowatt Peak hat. Bei größeren Anlagen fällt die Vergütung etwas geringer aus. Speist ihr euren gesamten Strom ins Netz, nutzt also nichts davon selbst, dann sind es 13,27 Cent je Kilowattstunde. Ab nächstem Monat gibt es dann jeweils 1% weniger. Diese Absenkung, die sogenannte Degression, findet derzeit halbjährlich statt. Wenn ihr euch also erst in einem Jahr eine Anlage zulegt, dann wird eure Einspeisevergütung bereits unter 8 Cent liegen. Und in ein paar Jahren wird sie für Neuanlagen wohl gar nicht mehr vergeben, wie man kürzlich veröffentlichten Plänen entnehmen kann. Und dann sind da noch die Fälle, in denen die 20 Jahre bereits rum sind, der Anspruch auf den ursprünglichen Betrag also ausläuft. Für solche Ü20- oder Post-EEG-Anlagen gibt es dann zwar weiterhin eine Vergütung, die orientiert sich allerdings am Strommarkt. Dort gibt es den sogenannten Jahresmarktwert Solar. Im letzten Jahr lag der bei 7,2 Cent je Kilowattstunde. Davon wurde dann noch die Vermarktungspauschale von 0,4 Cent abgezogen. Die verbliebenen 6,8 Cent sind also noch niedriger als die derzeitige Einspeisevergütung. Und natürlich um ein ziemliches Stück niedriger als die bisherigen, so knapp 50 Cent. Da stellt sich dann also die Frage, ob sich nicht mehr erzielen ließe, wenn man mit seinem Strom direkt an die Strombörse geht. Verkauft ihr euren Strom direkt an der Strombörse, nennt sich das Direktvermarktung. Wobei das mit dem Direkt meist nicht ganz stimmt. Denn die wenigsten Solaranlagenbetreiber haben eine Börsenzulassung. Außerdem braucht es für den dortigen Stromhandel einen ausgeglichenen Strombilanzkreis. Und den können ja auch die wenigsten Privatanlagen vorweisen. Deshalb erfolgt der Verkauf über einen Vermittler, einen Direktvermarkter, der diese Voraussetzung für den Börsenhandel mitbringt. Der übernimmt dann für euch den Verkauf und bekommt dafür von euch ein Dienstleistungsentgelt. Das geht also schon mal von eurem Verkaufserlös ab. Außerdem müsst ihr vorher dafür sorgen, dass eine Einrichtung zur Messung des abgegebenen Stroms und eine zur Fernsteuerbarkeit vorhanden sind. Letztere braucht es, damit der Vermarkter eine Einspeisung bei negativen Börsenpreisen verhindern kann. Mit dem Solarpaket 1, das am 16.05. in Kraft getreten ist, wurde diese Vorgabe für Anlagen bis 25 Kilowatt Peak allerdings gelockert. Ihr müsst dann also nicht ganz so viel investieren, um vom Verkauf zu profitieren. Bei der Direktvermarktung besteht aber immer auch ein gewisses Risiko, denn die Börsenpreise schwanken ja ständig, abhängig von Angebot und Nachfrage. In Zeiten, in denen das Angebot höher ist als die Nachfrage, sinken sie auch schon mal ins Negative. Wenn ihr also lieber stabile Einnahmen haben wollt, seid ihr mit der Einspeisevergütung besser dran. Da bekommt ihr euren festen Satz, egal was am Strommarkt gerade Phase ist. Allerdings unterstützt der Staat auch die Direktvermarktung, denn er will ja, dass möglichst viel von unserem Strom regenerativ erzeugt wird. Und so bekommt ihr zusätzlich zu dem Verkaufspreis noch die sogenannte Marktprämie. Die soll ausgleichen, dass der Börsenpreis meist unter der Einspeisevergütung liegt. Zur Berechnung wird immer der durchschnittliche Börsenpreis herangezogen. Wenn ihr euren Strom also zu Zeiten hoher Nachfrage verkaufen könnt, macht ihr gegenüber der Einspeisevergütung ein Plus. Zu Zeiten mit niedriger Nachfrage habt ihr dann allerdings Einbußen. Direktvermarktung wird daher gut durchdacht sein. Für kleinere Anlagen lohnt sie sich eher weniger, da ihr ja in jedem Fall die Vermarktungskosten von euren Einnahmen abziehen müsst. Und je geringer die eingespeiste Menge, desto geringer die Erlöse und desto höher der Anteil, der für die Vermarktung abgeht. Ursprünglich war die Direktvermarktung auch nur für große Anlagen gedacht. Ab 100 Kilowatt Peak ist sie sogar verpflichtend, denn bei der Größenordnung wird keine Einspeisevergütung mehr vergeben. Inzwischen gibt es jedoch immer mehr Direktvermarkter, die ihren Service auch für kleinere Anlagen anbieten. Wenn ihr also etwas risikofreudig seid und etwas mehr Bürokratie nicht scheut, könnt ihr euch ja mal daran versuchen. Ihr könnt, solltet ihr dann feststellen, dass das doch nichts für euch ist, auch jederzeit wieder in die Einspeisevergütung wechseln. Müsst ihr dann halt nur bei eurem Netzbetreiber anmelden. Ebenfalls eher für größere Anlagen gedacht ist das Mieterstrommodell. Dabei geht es darum, dass der Besitzer, die Besitzerin eines Mietshauses Strom aus der dort angebrachten Solaranlage direkt an ihre Mieter verkauft. Auch dies wird vom Staat unterstützt, denn wenn der Strom gleich vor Ort abgenommen wird, gelangt er ja gar nicht erst ins öffentliche Netz und kann dieses somit auch nicht belasten. Gleichzeitig wird im Gebäude weniger Netzstrom gebraucht. Die fossilen Kraftwerke haben also ein bisschen weniger zu tun. Der Staat honoriert daher die Investitionen in PV-Anlagen auf Mietshäusern mit dem Mieterstromzuschlag. Der beträgt allerdings nur 2,6 Cent je Kilowattstunde bei Anlagen bis 10 Kilowatt Peak. Auch hier gibt es wieder eine Staffelung. Je größer die Anlage, desto geringer fällt er aus. Hauptsächlich rentiert sich der Mieterstrom durch den Verkauf an die Mieter. Die wiederum profitieren davon, dass er günstiger ist als der sonst erhältliche Netzstrom. Denn dadurch, dass der Solarstrom direkt von der Anlage zu ihnen geleitet wird, fallen nicht die sonst üblichen Aufschläge wie Netzentgelt, Konzessionsabgabe und Stromsteuern an. Die machen sonst nämlich etwa 3/4 des Strompreises aus. Wenn ihr als Vermieter den Strom jetzt, sagen wir mal, für 28 Cent verkauft, dann sparen eure Mieter gegenüber den durchschnittlich gerade bei etwa 36 Cent liegenden Netzstrompreisen 8 Cent je Kilowattstunde ein. Und ihr macht ein Plus von etwa 20 Cent, denn die Gestehungskosten von Solarstrom liegen bei um die 10 Cent. Bleiben also etwa 18 Cent zuzüglich des Mieterstromzuschlags. Um den zu erhalten, muss euer Strompreis dann aber mindestens 10% unter dem örtlichen Grundversorgertarif liegen. Wobei es sich empfiehlt, ihn niedriger als den Tarif des günstigsten Anbieters anzusetzen. Das ist ja meist nicht der Grundversorger. Denn eure Mieter haben stets freie Lieferantenwahl. Deshalb dürft ihr den Stromvertrag auch nicht mit dem Mietvertrag koppeln. Diesbezüglich wird nur eine Ausnahme gemacht, wenn es sich um möblierte Wohnungen, eine temporäre Vermietung oder um ein Alters- oder Pflegeheim bzw. Studenten- oder Lehrlingswohnheim handelt. In den meisten Fällen habt ihr also keine Garantie, dass auch alle Mieter von eurem Stromangebot Gebrauch machen. Hinzu kommt der ganze administrative Aufwand. Ihr müsst dafür sorgen, dass es Zähler gibt, mit denen sich der Verbrauch abrechnen lässt. Ihr müsst euch um die Verträge und die Abrechnungen kümmern. Und um den Mieterstromzuschlag zu bekommen, müsst ihr außerdem sicherstellen, dass eure Mieter auch dann mit Strom versorgt sind, wenn eure Anlage gerade keinen liefert. Ihr werdet dann also selbst zum Energieversorger, müsst den Messstellenbetrieb übernehmen und eine lückenlose Stromversorgung garantieren. Das ist eine recht komplexe Aufgabe. Und die hat in der Vergangenheit auch viele Vermieter davon abgehalten, sich am seit 2017 existierenden Mieterstrommodell zu beteiligen. Und somit wurde inzwischen auch noch einmal nachgebessert. So gibt es seit 2021 das sogenannte Lieferkettenmodell. Das ist eine Form von Contracting. Ihr lasst also ein Energieunternehmen die ganzen Formalitäten erledigen. Das kümmert sich dann um alles und ihr habt kaum Aufwand mit der ganzen Sache. Allerdings müsst ihr dafür dann auch einen Teil eures Gewinns an das Unternehmen abgeben. Dieses Jahr neu hinzugekommen ist, ebenfalls als Teil des Solarpakets 1, die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Auch die bringt Erleichterung, denn wenn ihr euch für diese Variante entscheidet, braucht ihr euren Mietern nur den Solarstrom zur Verfügung zu stellen. Woher sie ihren restlichen Strom beziehen, entscheiden und veranlassen sie selbst. Ihr seid in dem Fall also nicht für die gesamte Stromversorgung verantwortlich. Dafür bekommt ihr dann aber auch nicht den staatlichen Zuschlag. Wenn euch das alles immer noch zu kompliziert ist, habt ihr noch eine weitere Möglichkeit. Ihr könnt eure Anlage auch einfach an eure Mieter verpachten. Dann fällt deren Stromnutzung in den Bereich Eigenverbrauch. Allgemein lässt sich sagen, dass gerade bei Mehrfamilienhäusern großes Potenzial für Photovoltaik besteht. Viel Platz für viele Module, da die Dachfläche ja meist etwas größer ist, und gleich mehrere Abnehmer. Damit sich der Aufwand allerdings auch lohnt, sollte es schon mindestens 10 Wohneinheiten im Haus geben. Manche Contracting-Firmen lassen sich sogar erst ab 30 auf die Abwicklung von Mieterstrom ein. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl die Direktvermarktung als auch das Mieterstrommodell eher für größere Anlagen geeignet sind. Besitzer und Besitzerinnen von Ein- und Zweifamilienhäusern fahren mit der Einspeisevergütung meist besser. Die ist halt sicherer und unkomplizierter. Wodurch sich eine PV-Anlage aber vor allem lohnt, ist durch den eigenen Verbrauch des Stroms. Denn die höchste Ersparnis erzielt ihr ja, wenn ihr für eure Geräte keinen Netzstrom einkaufen müsst. Bevor euch also um den Verkauf eures überschüssigen Stroms kümmert, sorgt erst einmal dafür, dass es möglichst wenig Überschuss gibt. Wie euch ein Speicher dabei helfen kann, haben wir ja vor kurzem in einer Folge geklärt. Aber auch die Verlegung eurer Waschgänge und eures Abwaschs in die sonnigen Stunden und die Versorgung von E-Auto, Wärmepumpe oder Klimaanlage mit dem Solarstrom sorgen für dessen optimale Nutzung und ersparen euch Bürokratie. Wenn ihr allerdings Fans von Bürokratie seid und noch mehr über die Möglichkeiten des Stromverkaufs erfahren möchtet, dann schaut einfach mal in unsere verlinkten Texte oder schreibt mir an energetischeffizient@dra.net. Und mit jedem Like oder Abo schickt ihr eine Dosis positive Energie an unsere Podcast-Produktionsanlage. Dann können wir euch beim nächsten Mal wieder mit erleuchtendem Content versorgen. Genießt bis dahin die Sonne und lasst es euch gut gehen. Bis bald, ciao!